Hallo bei Irgendwas mit Menschen, dem Podcast rund um die Themen soziale Arbeit und Medien.
Es gibt so viele Menschen, wovon erkenntlich viele fremden Menschen Liebe schenken, ohne an Profit zu denken. Menschen dienen Menschen in Krisen und vielen Momenten. Menschen wenden sich Menschen zu, wenn sie frieren. Menschen spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht man Menschen, die in Richtung Frieden lenken. Menschen lieben Menschen.
Ja, dann herzlich willkommen bei Irgendwas mit Menschen. Heute zu Gast Graffiti, hallo.
Hi, freut mich.
Wie willst du angesprochen werden? Graffiti, Fiddy oder mit deinem bürgerlichen Namen?
Fiddy ist voll in Ordnung. Freunde, die mich auch ein bisschen länger kennen oder im Musikerkreisen, nennen mich dann auch mal Graf oder Graf.
Okay, cool. Aber Fiddy passt.
Sag einfach Fiddy.
Fiddy passt, okay, cool. Vielleicht stellst du dich kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Fiddy oder bürgerlicher Name Hans-Friedrich Baum, aber Fiddy Baum ist wahrscheinlich cooler. Irgendjemand hat mir mal gesagt vor kurzem, ich versuche jetzt mal Fiddy Baum zu sagen, weil das andere, das verwirrt nur, das ist viel zu lang. Außerdem versteht man dann das Wortspiel mit meinem Künstlernamen auch besser. Also mein Name ist Fiddy Baum und mein Künstlername ist Graf Fiddy und ich mache zum einen Rapmusik und zum anderen bin ich Sozialarbeiter in Berlin.
Genau, so wurde ich ja auch auf dich aufmerksam. Ich habe gesehen, okay, da gibt's was. Jemand, der rappt und das auch tatsächlich einsetzt in der Arbeit. Kurz nochmal zu deinem Namen. Wofür steht Graffiti? Also Fiddy ist entstanden wodurch und Graffiti, das Zusammenspiel, steht für Graffiti, oder?
Ja. Genau, also Fiddy selber ist die Kurzform von Friedrich und mein bürgerlicher Name ist Hans, also in meinem Personalausweis, ne, das würde jetzt zu weit. Hans Friedrich und Kurzform ist Fiddy und genau, der Künstlername Graf Fiddy, den hat ein guter Kumpel von mir, der Jakob Checkoff, gefunden, der hat mich auch zum Rappen gebracht und so, das vielleicht nochmal später mehr. Und da hatten wir immer eine lange S-Bahn-Fahrt von hier zum Ostkreuz mit der S-Bahn. Und du guckst halt die ganze Zeit links und rechts raus und da waren eben ganz viele Graffitis. Okay. Und da kam er irgendwann auf die Idee, Graffiti, yeah. Das war irgendwann 2001 und seitdem bin ich Graffiti.
Okay. Und seit 2001 oder schon davor gerappt?
Ja.
Schon davor?
Ja. Das ist immer die Frage, wenn die Leute mich fragen, hey, seit wann machst du Musik? Das ist dann schwer zu benennen. Also den ersten Kontakt mit Rap irgendwie 96, erste Konzert 99, die ersten Texte geschrieben 97, das erste Mal hier freestyled mit 2000, 2001, wo ich selber Platten gekauft habe, das erste Album mit 2002 und dass ich sage, ich mache Musik im Sinne von, ich trete auch auf und bin in der Öffentlichkeit und sehe das mehr als nur ein Hobby an. Ist so seit 2008.
Okay. Aber doch schon eine ziemlich lange Zeit. Wir kommen nachher drauf zu sprechen, was Musik überhaupt für dich bedeutet, gerade Rapmusik, was für eine Bedeutung das hat. Aber erstmal zu dem Sozialarbeiter-Dasein. Was würdest du sagen, ist so, was bedeutet es für dich, Sozialarbeiter zu sein?
Das bedeutet für mich erstmal in erster Linie mit der Qualifikation, die ich erlernt habe oder die ich, wofür ich ja studiert habe und es erfolgreich abgeschlossen habe, dass ich damit erstmal Geld verdienen kann. Ich habe vorher schon mal verschiedenste Berufszweige gemacht. Also ich war im Callcenter, also in der Service-Tätigkeit beschäftigt, sag ich mal, bei Telekom. Ich war im Gastronomiebereich, da in der Personaldisposition tätig. Und das waren alles so Sachen, wo ich sage, okay, das kann man mal machen, aber das wäre jetzt nie etwas gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, da kann ich mir vorstellen, das auch noch mit nach 60 zu machen. Und das ist meine Tätigkeit, wo ich sage, damit möchte ich irgendwie meine Rente ansparen. Oder da könnte ich mir vorstellen, wenn es mit der Musik eben nicht klappt und ich lasse es komplett Mucke machen sein, dass ich da irgendwie 30 oder 40 Stunden in der Woche arbeite. Und die sozialarbeiterische Tätigkeit ist ein Berufsfeld, wo ich sage, das bin ich. Das bin ich vom Mensch her, vom Typ her. Und da finde ich mich als Mensch am ehesten wieder und da kann ich auch am ehesten meine natürlichen Stärken, die ich vor dem Studium schon hatte, auch am besten zur Geltung bringen. Und das Tolle an der sozialen Arbeit ist eben auch, dass es sehr gut funktioniert mit der Rapmusik.
Mhm. Kommen wir auch gleich. Nächster Punkt zur Rapmusik. Aber was war nochmal zurück zur sozialen Arbeit, so die Entscheidung? Du hast eben gesagt, ne, mehrere Berufe schon gemacht, viel Erfahrung gesammelt. Was war dann der Punkt nochmal zu sagen, okay, und jetzt gehe ich nochmal studieren und setz nochmal Sozialarbeiter drauf?
Na, tatsächlich die Arbeit davor im Inbound für Telekom. Da saß ich ein Jahr, es war ein befristeter Vertrag und es war letztendlich nichts anderes als Oma Krause aus Erkner irgendwie den neuen iPhone-Vertrag aufs Auge zu drücken, weil ich dann Provision kriege, obwohl du das vielleicht gar nicht brauchst. Oder irgendjemand ruft an und sagt, ja, ich bin gerade auf dem Oktoberfest, hab gerade meine Puck verloren, ich brauche eine neue Puck. Und den neue Puck rausgeben. Und da habe ich mir auch gesagt, ey, gehst jetzt auf die 30 zu, so, das kann es jetzt auch nicht sein.
Ja.
Und ich hatte nach meinem Abitur, nach meinem Fachabi 2001, habe ich mich schon mal immatrikuliert an den drei Fachhochschulen, wo man sich überhaupt mit Fachabi bewerben kann, in Berlin. Ja. Das ist die Evangelische, das ist die Katholische und das ist die Alisalum. Mhm. Und ich habe mich bei allen dreien beworben und bei allen dreien habe ich eine Abfuhr erhalten. Ich habe das drei Semester lang probiert. Nebenbei damals auch noch woanders gearbeitet, auch in einem Callcenter. Und nach drei Semestern habe ich es eben gelassen und habe dann eine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen in Potsdam gemacht. Und nach diesen 12 Monaten bei der Telekom, wo ich auch merkte, oh, das werde ich wohl nicht verlängern, habe ich eben nochmal angefragt bei den Hochschulen und wollte erstmal eigentlich auf die Ali Salomon, weil das sozusagen die größte ist und renommiert und die haben mich aber nicht genommen, weil ich zu der Zeit ein Praktikum hier um die Ecke gemacht habe in einer Seniorenresidenz. Und die Ali Salomon setzt voraus, dass du in einer Kita-Einrichtung ein Praktikum machst. Und die mich aber sofort mit Kusshand genommen hat, war die Evangelische Fachhochschule, weil die haben in ihr System geguckt und haben gesagt, na Baum, wer kann man hier geguckt? Sie haben sich ja hier vor 18 Semestern schon mal versucht zu matrikulieren. Da haben sie ja 18 Wartesemester.
Yeah.
Sie wollen es wohl wirklich wissen. Und dann haben die mich sofort genommen. Und dann wurde es halt die Evangelische Hochschule.
Ja. Yeah.
Und bin da auch sehr froh drüber. Also, dass ich das doch nochmal gemacht habe.
Ja. Yeah.
Mir ist eigentlich auch egal, wenn man studiert. Klar, man denkt, so Studium ist so mit Ende des Abiturs oder mit Anfang 20. Aber wir hatten auch Kommilitonen, die waren Mitte 50.
Ja. Yeah. Also, bei mir im Studium war es so, wir haben das immer so spaßeshalber aufgeteilt in die ganz frischen 18-Jährigen oder 17-Jährigen, die angefangen haben zu studieren, die so schon 20-Plus-Jährigen und die Muttis hatten wir. Also nochmal wirklich Erzieherinnen, Erzieher, die dann nochmal wirklich mit 35, 40 angefangen haben zu studieren. Das also gar nicht so unüblich. War es bei dir so hier in Berlin, dass man so ein Motivationsschreiben tatsächlich auch hinschicken musste und Praktikum, hast du gesagt, musste man nachweisen?
Nein, also ich denke, meine 18 Wartesemester waren Motivation genug. Und ich habe ja glücklicherweise nicht 18 Wartesemester irgendwie mit Warten verbracht, sondern habe ja eine Berufsausbildung in der Zeit gemacht.
Ja.
War dann auch arbeitssuchend arbeitslos für anderthalb Jahre.
Ja.
Habe halt wirklich gesucht und das auch, weil das Arbeitsamt selbst gar nicht sich so richtig um mich mit gekümmert hat. Ich habe dann von mir aus nach einem Jahr gesagt, sagen Sie mal, gibt's nie irgendwie eine Stelle für Menschen mit Behinderungen, die da irgendwie ein bisschen hinterher sind? Und dann haben die von sich aus mich an Integrationsfachdienst weitergeleitet und dann ging es relativ schnell.
Okay.
Und dann bin ich in einem Beruf gelandet, der überhaupt nichts mit meiner Berufsausbildung Kaufmann im Gesundheitswesen zu tun hat, nämlich im Gastronomiebereich, wo ich dann Personaldisponent wurde.
Mhm.
Und da würde ich vielleicht immer noch sitzen, wenn die nicht nach 2,5 Jahren insolvent gegangen wären, kurz vor Weihnachten. Und dann war gerade ein Kumpel bei mir, der meinte, hier, ich bin jetzt hier gerade bei der Firma hier, komm doch mal dahin am Siemensdamm und da ist super und dann sitzen wir da zusammen und verkaufen den Leuten ihre iPhones und beantworten Kundenfragen. Und das habe ich halt gemacht. Und in der Zeit dachte ich mir so, ey, fragen wir doch nochmal an den Fachhochschulen an.
Ja.
Und das hat glücklicherweise geklappt. Es war eine ganz tolle Zeit, weil ich im Gegensatz zu meiner vorigen Berufsausbildung, die ich eigentlich wirklich nur gemacht habe, damit ich etwas mache, hier wirklich das Gefühl gehabt habe, oh, das passt zu mir, das bin ich.
Mhm.
Auch wenn ich jetzt, da können wir gleich nochmal zu kommen, in meiner jetzigen Tätigkeit auch wieder merke, dass es nicht das ist, was, nicht, dass es mich nicht erfüllt oder dass es mir Spaß macht. Das tut es schon. Aber ich glaube, dass ich, dass meine, das, was ich machen kann oder sozusagen die Top-Besetzung, ich noch nicht gefunden habe.
Okay.
Da ist noch Luft nach oben.
Ja.
Für die Hörer übrigens zur Information, nicht erschrecken. Wir haben uns nebenbei, haben wir natürlich auch Getränke hier und ich werde jetzt mal ganz kurz an meiner Tasse Tee nippen.
Ich kann auch gucken, ob ich das dann vielleicht rausschneide, aber ich trinke hier auch schon fleißig Wasser. Die Kehle wird dann doch relativ schnell trocken beim Reden. Zu dem Punkt Rapper. Würdest du sagst, du bist Rapper oder Hip-Hopper oder was ist die richtige Bezeichnung, wenn man Sprechgesang? Sprechgesangskünstler ist. Hip-Hopper oder Rapper?
Ja, also wenn mich Leute fragen, was ich mache, sage ich, ich bin Rapper. Mhm. Aber wenn man da ein bisschen ins Detail geht, dann, also Hip-Hopper sowieso nicht viel doof und es erinnert mich auch immer an Ferris und Afrop und ich hasse dieses Lied wirklich. Ich hasse Reimermonster. Ich fand es noch nie geil. egal, anderes Thema. Aber ich würde sagen, ich bin Singer-Songwriter.
Okay.
Weil ich in erster Linie Songs schreibe und da ist eben auch als Auftragsarbeit und das eben manchmal auch, also es ist immer noch Rap, mhm. aber es behandelt eben, sag ich mal, recht unrap-mäßige Themen, wobei ich da jetzt gerade auch selber irgendwie mir einen Strick drehe, weil kannst bei Rap über alles rappen, aber ich finde Singer-Songwriter, finde ich, passt mehr zu mir. Mhm. Weil wenn ich an Rapper denke, Rapper ist auch ein sehr hartes Wort und ich denke, für Menschen, die vielleicht nicht so viel mit Rap zu tun haben, dann haben sie auch gleich ein Bild vor Augen und wenn sie mich jetzt hören, denken sie, ah ja, das ist so einer, der macht so Straße und so mit so Drogen und so und ich bin ja doch eher ein Lieber. Ich bin ja Sozialarbeiter. Mhm. Ja.
Würdest du die Trennung aufrechthalten, tatsächlich so in Straßenrapper, Gangsterrapper siehst du die Trennung?
Am Ende des Tages machen wir doch alle nur das irgendwie, worauf wir Bock haben, ja. und sehen doch am Ende des Tages nur irgendwie, dass wir glücklich und zufrieden sind. Und ich war erst begeisterter Rap-Hörer, bin dann selber Rapper geworden und hatte auch meine Phase, wo ich Songs gemacht habe über Party oder sagen wir mal die Rap-Klischees und ich hatte auch noch, ist gar nicht mal so viele Jahre her, eine aktive Battle-Rap-Phase, Internet-Battle-Phase, VBT, ja. Rap-Sparring, 10 Jahre davor Freestyle-Battles gewonnen in Berlin und Umgebung. Das heißt, ich komme da schon her und ich kann auch immer noch, wenn mich jemand andisst, sozusagen in einem Freestyle, kann ich immer zurückdissen und werde seine Mutter penetrieren, verbal. Gar kein Problem, das mache ich gerne. Aber auf der anderen Seite bin ich eben auch Sozialarbeiter, habe durch meine musikalische Aktivität, die ich jetzt immer weiter mache, auch eine gewisse Verantwortung, und eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit, die ich betreibe. Und da kommt es hin und wieder zu Irritationen, weil Menschen, die sich mit der Materie Rap oder mit der Hip-Hop-Kultur nicht auseinandersetzen, nicht verstehen, dass wenn ich in einem Battle-Kontext sage, du Hurensohn, dann denken die halt gleich, ich bin irgendwie ein schlecht erzogener junger Mann, was nicht stimmt.
Ja.
Und oder wenn ich in einem Battle sage, sagt doch Krüppel zu mir oder Spast, dann denken jetzt die Leute, die mit Inklusion zu tun haben, der nimmt irgendwie seinen Job als Inklusionsaktivist nicht ernst. Mhm.
Also die Möglichkeiten anzuecken sind groß, höre ich so raus. Ne? Mhm. Also entweder machst du es der einen Seite nicht recht oder der anderen oder der dritten nicht. Also man kann sich schon an die reiben. So, ne? Aber man findet immer was, wo man sagen könnte, wo man dir so ein Stöckchen hinbiegt.
Eigentlich ist es auch gar nicht so, dass sich die anderen an mir reiben, sondern eigentlich ist das Problem, dass ich mich selbst an mir reibe.
Okay.
Um das vielleicht auf einen Nenner runterzubrechen, obwohl ich schon so lange Musik mache und jetzt auch gerade ein Album gemacht habe und das toll läuft, auch mit der freiberuflichen Arbeit, muss ich für meine weitere Zukunft so eine Profilschärfung vornehmen. Das heißt, ich muss für mich ganz klar erkennen, okay, pass auf, ich bin jetzt Graffiti der Rapper und da habe ich Narrenfreiheit.
Ja.
Ja, also ich würde jetzt nicht so weit zu gehen, das machen ja auch einige Musikerkollegen gerne so, ja, das ist Rap, das ist Kunst und ich kann sagen, was ich will. Mhm. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber dass ich mich so ein bisschen frei von Zwängen mache, also dass ich auch mal ruhig irgendwie Arschloch und Ficken und Fotze sagen kann.
Ja.
Wenn das im Kontext passt. Und wenn das, ich versuche immer darauf, dass es nicht zu platt wird. So, weißt du, platt kann jeder. So, ja. Ne? Oder
so provokant, einfach Provokation raushauen.
Ja, Provokation ist ja erstmal gut. Also ja. Und Musik oder allgemein Kunst soll ja auch provozieren. Ja. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Ich liebe es zu provozieren und ich liebe es auch selber mit mich durch den Kakao zu ziehen. Ich liebe es selbst irgendwie auch meine Behinderung in Videos auch zur Schau zu stellen und damit Menschen zu bestenfalls zu provozieren, ja.
Ja.
Aber ich will es niemals überspitzen, sondern möchte da immer noch durchblicken lassen, so ey, das ist immer auch noch mit dem Augenzwinkern zu betrachten. Mhm. Und ich will auch das noch mit Ernst bei der Sache bleiben. So, ja. Ich möchte jetzt nicht als der bebinderten Rapper, der jetzt irgendwie der Clown ist. Mhm. Also der möchte nicht abgestempelt werden. Ja. Aber du siehst, ich eier jetzt selber schon gerade rum.
Ja.
Das heißt, ich muss einfach gucken, dass ich da für mich einen Weg finde. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich auf der anderen Seite Sozialarbeiter bin, ne? Und da sozusagen viel mit Menschen zusammen, mit Familien, mit jungen Kindern und man da eben ein gewisses Auftreten hat. Das kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie so eine Superheld-Tätigkeit, so tagsüber Bruce Wayne im Anzug und nett und freundlich und abends auf die Fresse geben mit schwarze Rächer. Genau.
Ja, okay. Wenn du Bock drauf hast, kurzes Intermezzo. Ich würde dir Rapper-Kollegen-Namen nennen und du musst dich entscheiden zwischen zweien. Hast du Bock drauf?
Immer her damit.
Mich würde interessieren, so was so privat eher auf der Agenda steht. Mhm. Edgar Wasser versus Farid Bang.
Oh, ich mag beide. ich würde jetzt wirklich tatsächlich, weil ich gestern mit einem Kumpel mir Farid Bang Lust Funny Moments angeguckt habe, würde ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich, oder? Warte mal, es muss ja kurz und spontan.
Ja.
Edgar Wasser.
Okay. Jizzes oder Fanta 4?
Mittlerweile Jizzes.
Okay. Sixten oder Antilopen?
Sixten.
KIZ oder Suki?
KIZ.
Audio 88 oder Yassin?
Wirklich, ja, kurz einen Moment, weil erst gerade so, hä, das ist nicht beides der gleiche, aber die sind ja tatsächlich jetzt älter als Audio 88. Das ist ja,
genau.
Ich glaube, Audio 88. Das war ja der mit der Brille, ne? Der ursprünglich aus Cottbus kommt, wie mir gerade Freunde aus Cottbus gesagt haben. Ja, ich glaube, Audio 88.
Ich kann die beiden ehrlich gesagt nie auseinanderhalten.
Ja, der eine hat die Glatze und der andere
der mit der Glatze
hat
ist Haare. Audio 88, oder?
Oben und.
Ja. So, das als kleines Intermezzo, damit ich so ein bisschen einschätzen kann, wo du auch stehst, weil ich auch, man muss das den Zuhörern jetzt erklären. Ich bin auch privat, höre ich sehr gerne deutschen Rap und habe mir es auch nicht so einfach gemacht, diese Auswahl zu treffen. So, und jetzt.
Das war echt gemein.
Ja.
Ich weiß wirklich nicht. Also, dass du da auch die Fantas und dass du auch Suki damit reinbringst, ist natürlich, das ist fies.
Ja. Entschuldigung, machen wir weiter. Soziale Arbeit und Rap. Wie passt das überein? Also, warum die Kombination? Klar ist, du hast eine Affinität zu Rap. Du selbst bist selbst Rapper, Singer-Songwriter, Entschuldigung, und liebst diese Musik, so das merkt man. Wie war es nur folgerecht richtig, dann diese Kombination zu machen, das auch in der Arbeit einzusetzen? Du, ich weiß, du gibst auch Workshops und machst mit Jugendlichen Workshops dazu. War das nur folgerichtig?
Also ich muss gestehen, auch als ich bei dem Telekom-Geschichte da für den, also es war nicht die Telekom, sondern eine andere Firma, da habe ich zum Beispiel für die auch einen Song gemacht. Mhm. Und hätte ich damals zu meiner, da wo ich bei dem Gastrobereich irgendwie, wenn es da eine Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich für die sicherlich auch einen Song gemacht.
Ja.
Und die soziale Arbeit und jetzt gerade Kinder, mit denen ich arbeite, die hören halt mit 6, 7 schon Rap. So, mhm. Ne? Also ich habe mit 16 angefangen, Rap zu hören. Mhm. Jetzt haben wir Internet oder es gab das Internet. Dann gab es irgendwann ein Smartphone, dann gab es YouTube und die werden ja immer jünger und die kommen eben mit in der 5. Klasse schon mit Farid Bang Texten in Berührung. Mhm. Und da ist doch dann klar, dass wenn ich Rapper bin, dass ich dann sage, okay gut, dann können wir jetzt auch zusammen Rap machen. Es
ja.
ist ein sehr schneller, guter Zugang zu Kindern und zu Jugendlichen, weil das etwas ist, wo sie dich auch ernst nehmen. Mhm. Die sehen nämlich auf einmal, oh, der hat einen Plan davon. Mhm. Und der kennt die Interpreten, die wir gerade hören. Der ist ja gar nicht so alt.
Ja.
Wobei die mich auch alle, du hast mich ja auch jünger geschätzt.
Ja.
Ich wäre ja auch auf Anfang 20 geschätzt.
Okay, ja.
Ich bin ja auch innerlich Anfang
20. Ja, natürlich. Aber das merke ich tatsächlich auch in der Arbeit. Also, kurze Erklärung, Pro Familia, da arbeite ich. Und in den teilweise Workshops, wenn das Thema Rap zur Sprache kommt und ich dann auch nur weiß, worum es geht. Ich muss dann gar nicht erzählen, dass ich die näher kenne und so. Dann ist gleich ein ganz anderer Zugang da. Also kann das nur bestätigen, was du sagst. Aber was bedeutet denn damit arbeiten? Also in der konkreten sozialen Arbeit. Was heißt das? Was machst du dann? Analysierst du erstmal Texte oder wie nutzt du das?
Das kommt jetzt erstmal drauf an, wenn ich das zum Beispiel bei mir bei der Arbeit mache, ist es erstmal kindgerecht. Also da können wir ja, machen wir den Schwenk zu, was ich mache.
Ja.
Ich arbeite in einer Jugend- und Familieneinrichtung. Da sind Kinder zwischen 9 und 12 Jahre sind unsere Kernklientel. Aber der Grund ist, danach gehen die eben auf die 7. Klasse, gehen dann meistens in Schulen, die ein bisschen weiter weg sind aus dem Kiez, wo die Einrichtung ist. Damit kommen sie dann automatisch wahrscheinlich nach der Schule nicht mehr zu uns hinzukommt, dann geht die Pubertät los und dann hat man auch irgendwann keinen Bock mehr, in eine Jugendeinrichtung zu kommen. Die kommen dann meistens mit 16, 17 wieder zu uns, wenn sie ein Praktikum machen wollen oder weil sie mal Hallo sagen wollen.
Yeah.
Das heißt, mit einem Fünftklässler-Klässlerin ist es dann meine Aufgabe, wenn ich höre, die haben Bock auf Rap und sie wissen, ich rappe und sagen, rap mal was. Und ich sage so, ey, lass uns doch zusammen rappen. Und sie sagen, ja, okay. Dass ich immer erstmal gucke, worauf haben sie Bock? Und das mache ich eigentlich bei jedem Workshop.
Yeah.
Ich frage die Teilnehmer, worüber möchtet ihr schreiben? Das ist dann manchmal auch so, dass sie sagen, so, oh ja, ich möchte jetzt über Crack aufkochen und Bitches ficken rappen.
Yeah.
Da muss ich dann immer schauen, inwieweit ist das für mich als Sozialarbeiter vertretbar, so auch mit den Eltern, ne? Und versuche dann, weil letztendlich arbeiten wir nach dem Konzept, hol die Kinder da ab, wo sie sich befinden. Und die kennen eh schon alle Kraftausdrücke.
Ja.
So, und wenn ich da jetzt auf einmal einen Riegel vorschiebe und sage, du darfst jetzt nicht Arschloch schreiben im Text, dann schiebe ich da ja wieder einen Riegel vor. Auf der anderen Seite muss ich eben gucken, ey, wenn ich das mit denen aufnehme und den Kids das als MP3 auf ihrem Handy mitgebe und die spielen jetzt ihrer Mama vor oder der Oma, dann kommen die Eltern dann vielleicht zu mir. Na, also ich muss immer schauen, inwieweit ist das machbar. Bis jetzt habe ich es auch immer so hinbekommen, dass ich dann schaffe, entweder auf die Ausdrücke zu verzichten oder man geht vorher in Gespräch mit den Eltern.
Mhm.
Ne? Oder man sagt explizit, okay, wir machen einen Song nur über Kraftausdrücke.
Okay.
Ne? Ja. Oder man kann ja so ein Schwarz-Weiß, also so ein Für und so ein Wider so.
Ja.
Wir machen eine Strophe mit Kraftausdrücke und dann machen wir eine Strophe, wie man diese Kraftausdrücke, wie man die kontern
könnte,
cool mit tollen Gegenargumenten.
Ja, ja.
Ne? Solche
ja.
Sachen zum
Beispiel. Okay.
Das wäre die Arbeit, die ich mit meinen Kids mache. Wenn ich zum Beispiel, gerade letzte Woche war ich in Nürnberg, da habe ich für eine Familieneinrichtung, für ein Familienzentrum einen Workshop gemacht. Das Ganze war auch über die Lebenshilfe Nürnberg. Dort waren zum Beispiel Menschen mit Behinderung, also mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung. Und da habe ich abgefragt, worüber soll der Song gehen? Und dann kamen einfach Schlagworte wie Fußball, wie Bollerwagen, wie Inklusion, wie so. Und dann haben wir, weil wir auch nicht so viel Zeit hatten, haben wir es so gemacht, dass wir alle Punkte gesammelt haben und ich habe aus all den Punkten einen Song gemacht, das passte alles sozusagen auch zu der Einrichtung, wo ich dort war. Dann haben wir eigentlich einen Song über die Einrichtung gemacht und zusammen auch noch einen Refrain geschrieben. Und die Workshops, wichtigster Faktor oder ein wichtiger Faktor ist auch immer die Zeit. Also ich habe Workshops, die gingen, mein kürzester Workshop war, glaube ich, mal 20 Minuten.
Okay.
Und mein längster Workshop ging mehrere Monate.
Okay.
Und das heißt, du musst auch immer gucken, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung und was will der Kunde? Ganz oft ist der Kunde so, er weiß gar nicht, was er will. Das heißt, sie kommen dann zu mir und sagen so, ja, was können wir dann machen? Wir können alles Mögliche machen.
Ja.
Wir können, was soll denn gelernt werden? Soll es um ein besseres Sprachverständnis gehen? Sollen die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, wer auch immer, verstehen, was der Unterschied zwischen einem Silbenreim ist und einem achtsilbrigen Reim?
Ja.
Soll es um Taktgefühl gehen? Soll ich dir was über die Geschichte von Rap oder von der Hip-Hop-Kultur erzählen? Also du kannst ja ganz viel da reinpacken.
Ja.
Geht es um Inklusion? Geht es eigentlich darum, dass man sein Selbstwertgefühl stärken soll und nur weil ich irgendwie im Rollstuhl sitze oder was auch immer, yeah, eine Beeinträchtigung habe, ich auf einmal merke, wow, ich kann ja, nur weil ich irgendwie meine Arme nicht richtig bewegen kann, kann ich ja trotzdem rappen, so, yeah, kann ich mich, yeah, mit der Materie auseinandersetzen und merke da, dass das mich eventuell interessiert, oder steckt da vielleicht was ganz anderes drin, interessiere ich mich dafür, Geschichten zu schreiben. Mhm. Eine Teilnehmerin im Workshop hat mir erzählt, dass sie zum Beispiel wahnsinnig nicht gerne Tagebuch schreibt, und mhm, da konnte ich auch Parallelen ziehen, er sagen, du, ey, Rap-Texte schreiben ist eigentlich nichts anderes, mhm, für manche,
yeah,
ja, yeah, als wie Tagebuch schreiben und es dann einfach auf den Beat packen.
Mhm. Die Frage, die sich mir noch stellt, ist, was geht darüber? Also es ist ein Eisbrecher, ne? Also man kriegt, glaube ich, so ist meine Vorstellung, einen Kontakt. Man wird anders wahrgenommen plötzlich, wenn man sagt, yo, ich höre das, ich mach das. Was ist dadurch möglich? Du hast ja gesagt, ne, die Kunden wissen zum Teil nicht, was ist eigentlich der Auftrag, was wollen sie eigentlich erreichen? Aber was würdest du sagen, was für ein Potenzial hat es mit Musik und Klienten, das so zusammenzubringen?
Ich war einmal, vor ein paar Monaten war ich an einer Förderschule in Ostfriesland. Und da habe ich mit stark mehrfach behinderten Kindern aus unterschiedlichen Altersgruppen 2 Tage lang einen Workshop gemacht. Mhm. Und die Vorgabe war an einem Tag ganz klar, ein Song über die Schule, und am anderen Tag sollte ich die Kinder befragen, worauf sie Lust haben. Und beim zweiten Tag lief es darauf hinaus, dass das Thema so Hobbys war und Familie und Freunde. Es gab dort ein Mädchen, ich weiß nicht, was sie genau hatte, die hat, ich habe das gar nicht mitbekommen, das hat mir die Lehrerin danach erzählt, die hat dann angeblich, während wir diesen Workshop gemacht haben, als wir den Refrain aufgesagt haben, hat sie den eben mit den Lippen mitbewegt und hat die ganze Zeit auch mitgewippt und mitgenickt. Mhm. Sie meinten, das war etwas, was sie, die haben das Kind mittlerweile 2 Jahre in der Klasse gehabt und Einzelbetreuung und ganz spezielle, auf sie zugeschnittene Förderung gehabt. Und das, was sie in dem Workshop einfach gezeigt hat, an Emotionen und an Mimik, Gestik, das hätten sie in den 2 Jahren nicht von ihr bekommen als Resonanz. Mhm. Und das war bis jetzt für mich die größte Form der Anerkennung oder das größte Lob, was ich durch meine Workshop-Arbeit bekommen konnte. Mhm. Da stellte sich für mich gar nicht die Frage nach einer weiteren Wertekette sozusagen, yeah, sondern, yeah, einfach nur, dass eine Emotion gezeigt wurde, dass da irgendetwas in diesem Mädchen vorging, was sie angesprochen hat, mhm, was wir auch gar nicht mit unserer Sprache weiter benennen müssen.
Yeah.
Das hat mir vollkommen gereicht und das, mhm, hat mich so, mhm, beflügelt, sage ich mal, dass ich da einfach jetzt mit diesem Bild gehe ich immer mal in meine, yeah, Workshops, weil ich habe eben auch viele Negativbeispiele, also ich, mhm, habe auch schon einige Workshops gemacht, wo Gruppen hinkamen, die dazu mehr oder weniger gezwungen wurden, okay, weil es zum Beispiel ein schulischer Kontext gab, mhm, war, und dann gab es irgendwie nur, weiß ich nicht, Stricken, Häkeln und Rap, und dann haben wir die
Rap genommen, halt zu Rap,
und wollen aber eigentlich die ganze Zeit irgendwie nur Quatsch machen und, mhm, mit dem Smartphone spielen. So, mhm, ne? Und ich bin ja nicht, ich bin da ja nur der Rap-Workshop-Leiter, so,
yeah,
wenn die mir,
yeah,
nicht viel zuhören wollen. Ich habe ja schon so meine Wege und Mittel und meine Methoden so, aber es gibt dann einfach auch Punkte, wo du einfach wirklich auch mit all deinen Methoden und nicht weiterkommst,
yeah,
dann muss ich sie halt lassen. So.
Yeah.
Und dann muss ich auch sozusagen bei mir den Schalter umstellen und sagen, das geht jetzt nicht gegen dich persönlich. So, ne? Ich habe ja trotzdem meinen Job gut gemacht. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, das was ich damit erreichen will, das entscheidet sowieso immer der Teilnehmer für sich. Mhm. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Das kann etwas von wirklich von Wissen sein, im Sinne von ich rege da etwas an, ein Interesse für Sprache, für Musik, mhm, für Rhythmik, oder man hat einfach nur einen schönen Tag.
Ja.
Da dachte ich so, ey, geil, hab ich, mhm, fand ich geil.
Mhm. Gut. Ich glaube, das ist gut beantwortet. Du hast gerade nochmal das mit Sprache angesprochen und Texte. Was glaubst du, wie wirkmächtig ist Sprache?
Ja, Sprache ist... Sprache dient ja zur Vermittlung von allem. Und ich meine, Sprache kann ja verbal, nonverbal sein. Also ohne Sprache würde der Mensch wahrscheinlich sterben, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also Sprache ist elementar wichtig für die Entwicklung. Ohne Sprache würden wir wahrscheinlich irgendwie noch als Amöbe in einer Suppe schwimmen. Genau. Sprache ist Kommunikation, Austausch, Vermittlung von Wissen. Und für mich die Form, mich ausdrücken zu können. Ne? Also es gibt Menschen, die tanzen oder die malen, konnte ich halt nicht. Ne? Oder die irgendwas Technisches machen, wo man irgendwie fingerfertig sein muss, war mir auch nicht gegeben. Sprechen konnte ich.
Ja.
Sprechen konnte ich. Geschichten erzählen mochte ich schon immer, auch schon in der Grundschule. Ich habe gerne Geschichten erzählt. Ich habe gerne zugehört. Hatte da großes Glück auch, dass meine Mutter Musikerin war oder immer noch ist, aber nicht mehr aktiv. Mein Vater hat mir viel vorgelesen, war auch ein sehr sprachbegabter Mensch. Und dadurch kam einfach auch da war einfach klar, dass ich Rapper werde.
Ja.
Das
ist ja klar. Ja. Mit in die Wiege gelegt.
Sagen.
Ja, ja. Ja. Ohne dich, ich weiß, dass das die Gefahr ist nah, aber ohne dich in Sippenhaft zu nehmen. Aber glaubst du, wir hatten es vorhin davon, die Verantwortung, die vielleicht auch durch das Sozialarbeiter-Dasein so ein bisschen kommt, und dann aber auch zu sagen, hey, und ich will jetzt Battle Rap mal machen, ich will jetzt mal verbal auf die Kacke hauen. Und das ist bestimmt nicht für ein 6-jähriges Ohr bestimmt. Das ist bestimmt nicht auch für den 8- und 9-jährigen bestimmt. Das ist für Erwachsene, die auch mal auf die Kacke hauen wollen. Glaubst du, trotzdem hat man eine Verantwortung zu sagen, manche Dinge benutze ich einfach nicht im Rap? Obwohl es jetzt sehr naheliegend wäre und das so eine Emotion sehr stark unterstützt.
Da tatsächlich ist wirklich schon alles im Netz wirklich gibt und alles zugänglich ist.
Ja.
Und alles auch für Minderjährige würde ich jetzt also eigentlich sagen, nein.
Mhm.
Ich habe ja vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, okay, es gibt irgendwie noch Grenzen, aber ich merke da auch, dass ich da meine Meinung zu ändere. Ist ja die Frage, ob ich alles ins Netz stellen würde, würde und das weiß ich nicht. Da muss ich jetzt erstmal neue Sachen machen.
Ja.
Aber du hast vollkommen recht, wenn ich sage, ich will auf die Kacke hauen, dann will ich auf die Kacke hauen.
Ja.
Und dann ist es mein gutes Recht als Künstler erstmal, ich kann ja erstmal in meinen 4 Wänden schreiben, was ich will.
Ja.
Und ich kann in meinem Studio aufnehmen, was ich will. Und ich kann es auch eigentlich ins Netz stellen.
Ja.
Ne? Wenn es dann einen großen Anklang findet da sozusagen das dann irgendwie Leute dann hören, dann müsste man eben dann gucken, kann man das auf der Hochzeit spielen vom besten Freund, weil da keine Kinder rumrennen? Oder wartet man nicht lieber, bis die Kinder im Bett spielt und man spielt es dann irgendwie um 0 Uhr so? Ich glaube. Ja, man kann schon alles machen. Jeder sollte einfach wissen, ne, welche Rolle er spielt.
Mhm.
Also ich werde keinem Straßenrapper irgendwie sagen, hör mal auf, irgendwie über dein Thug Life zu rappen,
ja.
So, ne, weil das ist ja wahrscheinlich zum größten Teil auch das, was sie wirklich erlebt haben.
Mhm.
Und wenn ich Bock habe, einen Straßenrap-Song zu machen, dann mache ich den auch.
Ja.
Und lass mir da auch nicht ans Bein kacken, wenn die sagen, du bist gar nicht Straße. Ich bin Straße genug. Ich hab schon meine dunklen Seiten, ne? Die muss ich aber nicht jedem in Videos und in Songs um die Ohren latzen. So.
Ja. Ich habe oft die, also weil ich das auch wirklich aktiv höre, auch jetzt Gangster-Rap, Straßen-Rap, was auch immer. Also ich verfolge eigentlich die komplette Bandbreite. Aber ich habe oft das Problem zu erklären, wo für mich der Unterschied ist. Kommst du auch als in Erklärungsnot zu sagen, ja, ich pump das, deswegen bin ich noch kein Assi? Also, oder hast du so einen Kreis, der schon weiß, alles klar, das ist Musik, das ist ein Film, den man dann fährt und dann ist auch wieder gut.
Nee, ach, weil ich glaube, die Leute, die mich auch buchen, nehme ich auch eher als den Inklusionsaktivisten-Rapper da.
Mhm.
Und da habe ich das so nie gehört. Meine Familie beschäftigt sich auch gar nicht so sehr mit Rap, als dass sie da irgendwie das fragen. Und mein Rapper-Umkreis kennt mich ja.
Ja. Okay.
Deswegen, nein, bin ich da nie groß in Erklärungsnot.
Mhm.
Es kommt höchstens mal irgendwie der Berlin-Spruch von mir so, ah, bist du Berliner? und ihr seid doch die immer rumpöbeln und so. Und dann bedienen wir dieses Klischee natürlich immer gerne und pöbeln natürlich gerne rum und hauen alles kurz und klein.
Okay. Ich habe hier eine Frage von Oliver Zetsche, der die reingegeben hat. Die würde ich gerne noch reingeben. Erstens, wie greifst du über Rap die Lebenswelt auf? Du hast vorhin gesagt, ja, das geht dann um deren Themen, aber wie konkret leitest du das an, für manche vielleicht auch erstmalig ganz neu mit Sprache was zum Ausdruck zu bringen, was so Alltag beschäftigt, ja? Aber wie knüpfst du da relativ schnell an?
Na, was ich sehr gerne mache, ist wirklich dieses Brainstormen erstmal, dass ich denen sage, ey, es gibt nichts, kein richtig oder falsch. Wir sind hier nicht in der Schule, schreibt erstmal alles auf, was dir in den Kopf kommt. Und wenn es irgendwie, weiß ich nicht, Eierwärmer ist oder so, dann schreibt es erstmal auf. Und du kannst aus jedem Schmu kannst du einen Text machen. Du kannst einen Text schreiben über laufende Nasen. Kann man bestimmt witzig, kann man einen witzigen Song draus machen. Und würden sich viele angesprochen fühlen.
Ja,
weil jeder hatte schon mal eine laufende Nase. Ne? Also das wäre ein Thema, was jeder kennt.
Wird laufen.
Ja, wird laufen. Wie eine Nase.
Ja.
Ja. Und wenn die da schreiben, mich interessiert Bibis Beauty Palace und die neue Bilou Shampoo Marke, dann machen wir darüber einen Song. So. Wenn jetzt er sagt, irgendwie bei mir ist es Magic the Gathering Kartenspiel sammeln, dann machen wir darüber einen Song. Meine Aufgabe ist es dann eher zu sagen, oder mein persönlicher Anspruch, und da drücke ich so meistens so ein bisschen meinen Stempel drauf, ist, dass wir versuchen, nicht nur einsilbrige Reime zu nutzen, so, also nicht nur Haus, Maus, Klaus. Der Rest kommt dann von ganz alleine.
Also es geht auch so ein bisschen drum ums Ernst nehmen. Was ist gerade aktuell? Hey, okay, dann machen wir da was draus.
Ja, ja. Also auch meine persönliche, ich muss da auch meine persönliche Meinung, um mich geht's da nicht. Ich muss da nicht sagen, Bibis Beauty Palace, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn klein Nina da Bock drauf hat, dann machen wir das. Dann
wird das gemacht.
Ja.
Okay.
Ich bin ja Dienstleister.
Würdest du sagen, ne, Sozialarbeiter oder Dienstleister oder beides?
Na, wenn ich als Rapper gebucht bin für einen Workshop, bin ich Dienstleister, ganz klar.
Ja. Aber kannst du dann den Sozialarbeiter so ein bisschen zur Seite stellen?
Na, Sozialarbeiter bin ich sowieso eigentlich nur in meiner Einrichtung.
Okay.
Wenn ich gebucht werde außerhalb meiner Einrichtung, dann bin ich Singer, Songwriter, Dienstleister. Natürlich sage ich auch, dass ich studierter Sozialpädagoge bin.
So, ja.
Ne? Und das ist ja eine Qualität, die ich mitbringe. Ich habe ja nicht einfach nur so aus Spaß an der Freude mal nebenbei Workshops gemacht, sondern ja, ich habe mich damit mit dem Thema wissenschaftlich knapp 3 Jahre auseinandergesetzt.
Ja, ja. Kommt mir gerade, es gibt noch einen Rapper, der mir kommt, der auch Sozialarbeiter ist, auch beim VBT mitgemacht.
Es gibt
aber mehrere, ne?
Sozialarbeiter-Rapper.
Okay. Letzter Punkt, der mich noch interessieren würde. Medieneinsatz in der sozialen Arbeit. Was glaubst du, ist dadurch möglich? Was glaubst du, wo sind die Grenzen auch erreicht?
Die Grenzen können wir gar nicht absehen, weil sich die Technik und die sozialen Medien immer weiter entwickelt. Wir nutzen jetzt bei uns in der Einrichtung, als ich angefangen habe vor 3 Jahren, da gab es eine PlayStation und einen Internetanschluss. Wir haben jetzt 2 Rechner, die mit einem Internet verbunden sind, wo wir jetzt auch eine Minecraft-Vanilla-Version erstmal installieren wollen, dann vielleicht mal Minecraft Education, damit wir dort mit den Kids auch Lerninhalte vermitteln können. Wir haben einen Laptop mit einer Schnittsoftware, wir haben eine Spiegelreflexkamera, wir haben uns einen Fotodrucker angeschafft. Die Kids können eigentlich bei uns alles machen, medial, was sie auch im Privaten mitnehmen und wofür sie eben in der Schule keinen Platz haben, weil sie da lernen müssen und wo sie zu Hause vielleicht auch keinen Raum haben, weil die Eltern sagen, lass mal den Quatsch oder mach deine Hausaufgaben oder geh raus. So, ne? Bei uns können sie sich da ausprobieren. Und das ist toll, weil man sich A, dann auch mit der Technik auseinandersetzt. Und B, weil du durch die Kinder auch nochmal einen ganz neuen Zugang zu Technik hast. Also auf der einen Seite merke ich natürlich auch, ey, die haben bei vielen Sachen eben auch wirklich noch keinen Plan, ne, die, wie die ihr Smartphone benutzen. Das ist wirklich, die, also die benutzen das nur zum Clash Royale spielen und zum Musical.ly-App nutzen.
Okay,
so, ja. Mal ganz platt gesagt. Ja, so, ja. Ne? Aber wenn du dann siehst, so, oh, aber jetzt entdecken sie, ah, du kannst damit auch geile, also siehst du, das ist jetzt ja schon wieder wertend, von wegen geilere Sachen machen. Für die ist das in dem Moment geil, so, ne? Deswegen streichen wir das.
Ja, aber du meinst, was produzieren das?
Sie, dass sie etwas selber schaffen, sie nicht nur konsumieren, sondern selber auch produzieren, das finde ich toll. Und dass man da eben aber auch als Mentor so ein bisschen eine Rolle hat, dass man zeigt, ey, pass mal auf, so und so musst du die Kamera bedienen, so, ne? Und auch immer wieder ihnen Verantwortung geben, so, pass auf, du weißt, das gehört unserer Einrichtung, pass auf, ich vertraue dir jetzt, ich lass dich, ich gehe jetzt nicht mit dir mit oder sitze neben dir, du kannst das machen.
Ja.
Ich weiß, dass du darauf aufpasst, super. Und sie passen darauf auch. Klar, passiert mal was.
Mhm.
Aber
Versicherung.
Kann je, ja, Versicherung und könnte auch einem Erwachsenen passieren.
Ja.
Und auf der anderen Seite lernst du auch ganz viel, also neue Apps, also die Kids, 9- bis 12-Jährigen, nutzen ganz andere Apps und nutzen ihr Smartphone ganz anders als 20-Jährige und die nutzen ganz andere Sachen als 30-Jährige und so weiter und so fort. Das heißt, ich kriege sozusagen einen Blick in die Vergangenheit oder sozusagen in die Kinderperspektive und das finde ich cool.
Ja, okay. Wir sind jetzt schon bei circa 40 Minuten angekommen. Ich würde sagen, zum Abschluss, was sind deine Wünsche A, für die soziale Arbeit? Wo siehst du die soziale Arbeit? Wo würdest du sie gerne sehen? Fragen wir mal so. Wo würdest du gerne die soziale Arbeit sehen in Zukunft? Erste Frage. Zweite Frage. Nee, beantwortet die erstmal bitte, ja.
Ich wünsche mir, die soziale Arbeit zu sehen in Zukunft an einem Punkt, wo Leute von außen erstmal sagen, aha, das ist nicht ein Beruf, wo du den Kaffeelöffel umrührst und wo du Katzenposter an der Wand hast und eigentlich nur das schreiende Kinder um dich rum hast und völlig entnervt irgendwie Kippe rauchen gehst, sondern die soziale Arbeit und dann jetzt speziell mein Tätigkeitsfeld, die Kinder nach der Kita, nach der Grundschule zur siebten Klasse hin, das ist Basisarbeit. Mhm. Also noch, also auch die Kita-Arbeit natürlich, aber das ist, wir haben einen Teil daran, die Bürger von morgen mit zu formen und denen gesellschaftliches Engagement an die Hand zu geben.
Mhm.
Das ist elementar wichtig und eine unglaublich wichtige Arbeit und unfassbar unterbezahlte Arbeit.
Ja.
Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass da eine gewisse Wertschätzung in den nächsten Jahren stattfindet. Vor allem, was das Finanzielle anbelangt.
Mhm.
Weil letztendlich ist dein Gehalt, eine Wertschätzung deiner Arbeit.
Ja. Werde ich mit ins Gespräch nehmen mit Michael Leinbach, dem DBSH-Vorsitzenden, den ich jetzt am Montag treffe. Gut, dann sind wir am Ende angekommen.
Warte, nein, du hattest noch eine zweite Frage.
Die zweite Frage, natürlich. Wo siehst du die größten Herausforderungen? Ich hatte dich eben gefragt, wo willst du die soziale Arbeit sehen? Wo siehst du aber auch die größten Herausforderungen, die auf uns zukommen werden? Als Sozialarbeiter, als Profession soziale Arbeit. Ist es so, dass wir ständig in so einem Erklärungsding sind? Also das, was du sagst, hat Wertschätzung finanzieller Art, aber auch ne, das gesellschaftliche Ansehen. Aber wo siehst du die Kernherausforderung gesamtsoziale Arbeit betreffend?
Dass die soziale Arbeit auch an sich, so wie im Rap auch, dass man nicht versucht, so jeder für sich, sondern dass man ein bisschen über den Tellerrand guckt und versucht, mehr Kooperationen zu schließen. Dass ein größerer Austausch stattfindet. Dass man mehr miteinander redet und dass man auch lernt, zuzuhören. Vor allem seinem Klientel. Das klingt immer so doof.
Ja,
nee, weißt du, was ich meine?
Ja.
Den Klienten zuhört. In unserem Fall sind es die Kinder, weil soziale Arbeit immer noch von oben herab stattfindet. Das heißt, wir haben den Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin, wir machen jetzt eine Tischtennis-AG und rocken das jetzt durch die zwei Wochen und wundern uns dann nach einer Woche, warum von den 20 angemeldeten Kindern nur noch 3 da sind und sind dann frustriert. Sondern dass man eben schaut, zu den Kindern hingeht, beobachtet und mit den Kindern sozusagen deren Interessen mit aufnimmt. das, was ich dir sage, ist auch eine ganz klare Formulierung. Das ist nämlich das Konzept, nach dem wir arbeiten. Mhm. Und das ist auch gerade in einer Testphase, sage ich mal, und soll auch dazu beitragen, um genau den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, nämlich der sozialen Arbeit eine größere Wertschätzung zu geben und eben auch Außenstehende zu zeigen, das ist so viel mehr als hier Kinder betreuen und Kippe rauchen gehen. Mhm. Und es ist eben auch, es geht eben nur mit den Kindern. Du kannst nicht, oder mit den Jugendlichen oder mit den Kleinkindern, wie auch immer. Du musst sie ernst nehmen, weil nur dann nehmen sie dich auch ernst. Und nur dann kannst du in einen Dialog treten und wirklich Dinge verändern. Mhm. Und es macht dich von einer Sache frei. Und das ist diese Sache, tausendmal gesehen, tausendmal gehört. Nur wenn du diese Methode anwendest und jedes Mal neu dir Situation anschaust mit Kindern, wirst du dort Dinge entdecken, die dich auf neue Sachen führen. Mhm. Und wenn es eben eine vermeintliche Situation ist, die du schon hundertmal gesehen hast, wie irgendeine Kissenschlacht oder irgendetwas, beobachte, schreibe auf, geh mit deinen Kollegen in den Dialog und geh mit den Kindern in den Dialog und du wirst Dinge entdecken, die du vorher nicht gesehen hast. Mhm. Das ist was ganz Tolles. Und das wünsche ich mir übergreifend von unserer Einrichtung allgemein für die soziale Arbeit deutschlandweit.
Mhm. Wow, schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte, dass wir miteinander sprechen konnten.
Ich danke dir.
Und nächster Podcast mit Michael Leinenbach, dem DBSH-Vorsitzenden. Ich danke euch fürs Reinschalten, fürs Zuhören und wir hören uns. Bis dann.